Möchte mit uns heute Morgen etwas betrachten von der Heiligen Schrift her, das an und für sich fast zu den Selbstverständlichkeiten gehört, aber es ist an und für sich ein Text, den man relativ selten liest. Er gehört zum 4. Mose. Ich möchte ihn uns zuerst lesen, bevor wir uns näher mit beschäftigen, warum und was die Bibel hier praktisch für das praktische Leben des Gläubigen, ausdrücklich nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt, nachdem er der Heilige Geist empfangen hat, nachdem er gerettet ist, was die Bibel darüber sagt. Ich möchte uns lesen, 4. Mose 19, das ganze Kapitel, das ist die Begebenheit mit dieser jungen roten Kuh, wo das Reinigungswasser erzeugt wird und wo erklärt wird, warum man Reinigungswasser braucht, nachdem, das möchte ich ausdrücklich betonen, nachdem Israel durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten ausgezogen war. Das ist ja Tatsache. Sie sind gerettet durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Passahlammes sind sie gerettet. Und obwohl das passiert ist, sagt hier die Bibel, braucht ihr zusätzlich danach ein Reinigungsmittel. Und um das, was danach passiert, auch bei Gläubigen, die wiedergeboren sind, die gerettet sind, die Gotteskinder sind, um das dreht sich dieser Text schattenbildlich. Ich möchte aber zuerst diesen ganzen Text durchlesen. Es heißt hier, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, dies ist eine Bestimmung des Gesetzes, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Söhnen Israels, dass sie zu dir eine rötliche junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat. Und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen. Und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eleazar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut, samt ihrer Mist soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und seinen Leib in Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser baden, und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Söhne Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser. Denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Söhne Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am 3. und am 7. Tag entsündigen, so wird er rein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entzündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entzündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihm gesprengt worden ist, und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Wenn das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll 7 Tage lang unrein sein. Jedes offene Gefäß, auf dem ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Wer auf freiem Felde einen mit dem Schwert erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entzündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind. So auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen bespringen, am dritten Tag und am siebten Tag, und ihn so am siebten Tag entsündigen. Er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Wer das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden. Und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Wir haben hier einfach eine Tatsache, dass Gott hier auch schattenbildlich uns etwas mitteilt. Wir werden nachher sehen, im Hebräer 9, ab Vers 12, treffen wir genau wieder auf den gleichen Vorgang. Aber ich möchte zuerst ein paar Dinge vorausschicken, dass es eigentlich geistlich klar und unzweideutig ist, was der Mensch, auch der Wiedergeborene, was der Mensch als Ganzes, als Problem mit sich herumträgt. Und das ist auch der Grund für diese Anweisung im mosaischen Gesetz, dass dieses Reinigungswasser benutzt werden sollte. Und zwar der Hiob, der ja sicher ein Mann ist, der hier unten durchging und trotzdem vor Gott her gerecht war. Er schreibt in Kapitel 15, Vers 14. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Wie kann der von einer Frau Geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und der Verdorbene, der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft. Also er sagt hier nochmals, eines der Hauptprobleme und das zentrale Problem, das aus dem Sündenfall herauskam, ist Unreinheit. Fakt. Wir haben natürlich heute ein riesen Problem. Wir haben keine Maßstäbe mehr. Oft wissen die Jungen überhaupt nicht mehr, was ist normal, was ist anständig, was ist rein, was ist gerecht, was ist heilig, wenn man keine Maßstäbe mehr hat, weil der Zeitgeist gekippt ist. Aber von der Bibel her ist ganz klar, sie sagt unzweideutig, der Mensch hat ein Problem und das ist die Unreinheit. Das nächste, auch Hiob, Hiob 14. Hier sieht man in Vers 1, und zwar da sagt er dann, praktisch nochmals die gleiche Thematik, aber er macht hier entscheidende Aussage. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Jetzt kommt die entscheidende Aussage. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Jetzt haben wir die entscheidende Aussage. Er sagt hier praktisch, das ist jetzt eine Umschreibung von Römer 5, Vers 12, wo die Bibel sagt, dass in Adam alle sterben. Das heißt, das Problem ist ein Problem, nicht, ich sag's mal, des Äußeren, nicht ein Problem der Erziehung. Da hat ja der Kommunismus seinen gottlosen, falschen Ansatz gehabt. Er hat geglaubt, wenn man die Umstände ändert, wird der Mensch gut. Aber das Problem des Menschen ist nicht das Umfeld, sondern das ist sein Herz. Und hier sagt die Bibel ganz klar, von einem Unreinen kann kein Reiner kommen, keiner. Das heißt, die Unreinheit steckt in unseren Genen, in unseren Erbanlagen drin. Jeder Mensch, der geboren wird, hat diese Unreinheit in sich. Das ist Tatsache. Unreinheit bezieht sich jetzt nicht nur auf sexuelle Dinge, sondern Unreinheit ist generell. Unreinheit vor Gott, das ist alles gemeint, was Gott letztendlich reizt und was Gott ärgert und was Gott zum Zorngericht veranlasst. Und jetzt ist hier entscheidender Punkt. Und zwar, wir wissen ja, wenn man Hebräer 10, Vers 1 liest, dass die Bibel uns mitteilt, dass alles das, was hier im mosaischen Gesetz geschrieben wurde, praktisch ein Schatten ist. Jetzt weiß jeder, dass der Schatten nur entsteht, wenn ein Körper da ist, der einen Schatten werfen kann. Wenn die Sonne scheint, dann brauchst du einen Körper. In der Ebene, wo nichts ist, gibt es keinen Schatten. Sobald der Felsen da ist, siehst du den Schatten. Sobald der Haus da ist, siehst du den Schatten. Sobald der Mensch da ist, siehst du den Schatten. Jetzt sagt Hebräer 10, 1, dass das Gesetz nur ein Schatten ist. Und zwar des Heiles. nur ein Schatten der Erlösung. Ist also nur ein Schattenbild. Da wird ein Schatten geworfen. Und Kolosser 2,17 sagt, der Körper oder die Person, der den Schatten wirft, ist Christus. Das heißt, wir haben also im Alten Testament dauernd sogenannte Vorschattungen, wo Gott in der Inspiration durch den Heiligen Geist die Heilige Schrift so geschrieben hat, dass auch ein einfältiger Leser sehen kann, da ist etwas, das deutet auf den Herr Jesus hin. Das ist so ein Schatten. Beim Schatten siehst du ja nur die Silhouette. Es ist noch nicht ganz klar. Man kann nicht 100% erkennen, wer es ist. Das sollten wir hier einen wirklichen Charakterkopf vor sich, dass du sofort siehst, am Schattenbild, das ist der und der. Aber am Schatten kannst du nicht 100%ig erkennen, was da ist. Wenn die Person selber vor dir steht, dann ist es eindeutig. Und so beschreibt die Bibel, dass das Alte Testament, der Herr Jesus selber als Erlöser und auch die Erlösung, immer wieder vorschattet. Und das, was hier dem 4. Mose 19 ist, das ist so eine Vorschattung. Aber bevor man hier einsteht, möchte ich doch noch Johannes 13 lesen. Vers 3 bis 10. Das ist nämlich der Hintergrund von diesem Kapitel. Und zwar, wir haben hier eine sehr wichtige Begebenheit. Das sagt der Herr Jesus. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er von dem Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz, umgürtete sich, darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Wir haben noch keine Vollerlösung. Hier ist noch Altes Testament vom Heil her. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, der hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Jetzt haben wir hier eine ungeheure Aussage. Und diese Aussage heißt praktisch, da sagt der Herr Jesus, jetzt in einer prophetischen Vorausschau, erklärt er Petrus, nachdem er diese symbolische Handlung vollführt, was es mit der Erlösung auf sich hat. Und er sagt ihm hier, du brauchst zweimal Reinigung. Und zwar, du brauchst Reinigung das erste Mal, wenn du nämlich gebadet wirst. Und zwar, das sagt die Bibel im Titus, das ist das Bad der Wiedergeburt. Das heißt, wenn ein Mensch sich als Sünder erkennt, den Herrn Jesus als Erlöser aufnimmt und Vergebung der Sünde empfängt, dann wäscht der Herr die Sünde ab, er empfängt der Heilige Geist, wird in den Leib Christi hineingetauft und ist ein Gotteskind. Das ist der Akt der Wiedergeburt, der Errettung. Das ist das Wichtigste. Wenn jemand das nicht erlebt, dann sagt die Bibel unzweideutig, dass er verloren geht. Dass er in die Hölle kommt. Das ist keine Frage. Aber sobald der Mensch das erlebt, sobald er die Wiedergeburt erlebt, ist er gerettet. Er ist ein Gotteskind. Dann ist er da. Dann gehört er zum Leib Jesu Christi. Und dann ist er dabei. Und das ist das, was die Gläubigen ja letztendlich, sag mal, auszeichnet. Sie haben letztendlich keinen besseren Charakter wie die Welt. Sie haben keine anderen Gene. Da ist die Unreinheit genauso drin. Da ist genauso der Egoismus. Da ist genauso das Fleisch drin. Aber sie haben einen entscheidenden Unterschied. Und das ist ihr Triumph. Und das zeichnet sie aus. Erfüllungszeichen. Sie haben diese Wiedergeburt erlebt. Der Herr Jesus hat ihnen die Sünden vergeben. Er kam in ihr Herz. Sie sind gerettet. Jetzt sagt aber der Herr selber, aber da muss dann laufend etwas passieren. Er sagt, in dem Moment, wie du gebadet bist, wie du ein Gotteskind bist, ist es passiert. Jetzt bist du gerettet. Jetzt gehörst du dazu. Aber dann, sagt er, dann muss man deine Füße waschen. Warum muss man die Füße waschen? Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Bibel sagt, 1. Mose 3, Vers 17, der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Und wenn hier der Herr die Füße als Bild nimmt, dann sind die Füße das, was mit dem Fluch des Sündenfalls Das heißt, mit dem irdischen Leben, mit dem Normalen in Berührung kommt. Und sagt, dort, wo du Berührung hast, mit der Sünde, mit dem Fluch, mit der Welt, dort musst du gereinigt werden. Das heißt, die Bibel lehrt hier indirekt, das ist jetzt schattenbildlich auch, sie sagt hier praktisch, nach dem Bad der Wiedergeburt, nach der Errettung, ist es notwendig, dass ein Gläubiger in einer dauernden Reinigung lebt. Und das ist das Entscheidende. Hier ausgedrückt, im Bad und im Waschen der Füße. Und der Herr Jesus sagt hier was Brutales. Er sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, es geht ums Waschen der Füße, dann bricht die Gemeinschaft mit mir, Johannes 15. Bleibet in mir, dann bricht es. Das heißt, es ist von letzter Bedeutung in der Gemeinschaft zum Herrn Jesus. Wisst ihr, das ist ja so, der Herr sagt, das ist wie der Weinstock mit den Reben. Das sind ja Leitungen, praktisch, wo die Rebe im Weinstock ist. Und da fließt der Heilige Geist. Und in dem Moment, wenn die Reinigung nicht da ist, oder Johannes sagt, wenn das unterbrochen wird, dann vertrocknet den Mensch, dann kommt die Wirkung des Heiligen Geistes nicht mehr an. Und dann siehst du, wie ein Mensch geistlich zerfällt. So geht auch der Abfall. Dann siehst du, wie ein Mensch kaputt geht, innerlich. Das ist ein Drama. Darum ist das so wichtig. Er sagt, nur wenn du gewaschen bist, hast du Gemeinschaft mit mir. Also wir haben hier zwei Teile. Die grundsätzliche Reinigung von Sünder bei der Wiedergeburt, bei der Errettung und dann für die Geretteten, für die Gläubigen, eine dauernde Reinigung danach. Und über das reden wir. Das ist das Reinigungswasser dieser jungen, roten Kuh, das wir gelesen haben. Ob rot oder rötlich, das beides wäre möglich. Man könnte auch sagen, die rötliche Kuh oder die rote Kuh. Also beides ist möglich. Ich möchte aber nochmals etwas lesen. 3. Mose 14, bevor wir in unseren Text reingehen. Der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Der Aussatz ist in der Bibel ein Bild für die Sünde. Und dieser Aussatz der Sünde muss gereinigt werden. Und wir werden in diesem Kapitel auf die gleiche Vorgänge treffen wie in 4. Mose 19. Wir werden auf Isop treffen. Wir werden auf Karmesin treffen. Wir werden auf letztendlich alle diese Stoffe treffen, die hier eine Rolle spielen. Wir werden auf das lebendige Wasser treffen. Wir werden auf das Gefäß treffen. Man sieht hier als Bild einfach, was Gott letztendlich hier geplant hat. Auch für seine Gläubigen, die dann zum Glauben gekommen sind, die gläubig sind. Was ist mit ihnen? Sie beschmutzen sich genauso. Weil wenn jemand sich bekehrt, ist er ja wegen dem nicht etwas Besonderes, sondern er ist ein Mensch, der erlöst ist, der begnadigt ist, der, wenn er im Geiste lebt, wenn er mit dem Herr Jesus in Ordnung ist und in der richtigen Herzensstellung lebt, sich vom Heiligen Geist prägen lässt, dann wird er die Frucht des Geistes hervorbringen. Friede, Freude, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dann kommt das, die ganze Palette aus Galater 5. Wenn aber ein Gläubiger, ein Wiedergeborener, durch Druck, durch Anfechtung, durch Alltag, durch ungebrochenes Wesen, durch ein starkes Ego, das kann auch charakterlich erbmäßig bedingt sein, oder durch starke Unreinheit, kann auch erbmäßig bedingt sein, oder durch Bindungen, kann auch bedingt sein, ist aber keine Erbsünde, sondern das ist Veranlagung, die man mitgeerbt hat. Wenn er das hat, dann kämpft er mehr. Und wenn er dann nicht im Geiste wandelt, das nennt die Bibel das in Christus sei, bleibet in mir, wenn er das nicht tut, dann fällt er automatisch ins Fleisch zurück. Und dann bringt er Reaktionen hervor wie ein Ungläubiger. Nur empfindet man es bei einem Gläubiger viel krasser. Wenn man ja gewöhnt ist von der Phase her, wo er im Geiste wandelt, dass das angenehm ist, dass das lieblich ist, dass das schön ist. Und plötzlich kommt ein Mensch, von dem du eigentlich hohes Niveau erwartest, benimmt sich plötzlich wie die Welt. Er ist giftig, er ist, sag mal, unleidig, er ist eifersüchtig, er ist neidig, er ist unrein. Er ist zwiespältig, dann kommt das alles. Er ist gierig, dann kommt das alles. Das ist aber das Fleisch. Und jetzt sagt die Bibel, das Grundproblem ist generell diese Reinigung. Wenn jemand dauernd im Lichte wandelt, dauernd gereinigt ist, hat er dauernd Gemeinschaft mit dem Herr Jesus und dann passiert etwas. Dann wirkt der Heilige Geist, dann wandelt er im Geist und dann bringt er das Gute hervor. Galater 5, Vers 22. Wenn er aber zurückfällt, das ist genauso wie bei den Verse, wenn man von Vers 22 in Vers 19 zurückfällt, da kommt die ganze Palette des Fleisches. Und das zu verhindern, ist 4. Mose 19 in der Bibel. Auch dass wir es begreifen. Gott schafft extra einen zweiten Teil, wo er letztendlich durch das vollkommene Opfer uns bildhaft, das ist natürlich jetzt eine Bildersprache, das ist so ein Schattenbild, zeigen will, dass wir dauernde Reinigung nötig haben. Wenn man sich das in Ruhe anguckt, es heißt hier, es ist eine Bestimmung des Gesetzes. Da steht im Hebräischen bei Gesetz Torah. Das heißt, wir haben hier etwas und die Bibel sagt, das Gesetz, die Torah, ist letztendlich ein Pädagoge, ein Erzieher auf Christus. Das steht im Galater 3,24. Das heißt, das Gesetz ist unser Erzieher auf Christus hin. Das heißt, auch dieser Text soll bewirken als Erziehungsmittel, dass wenn ein Gläubiger die geistliche Botschaft, die hinter diesem Schattenbild steht, wenn er die verstanden hat, dass er dann zum Herr Jesus hingetrieben wird. Das heißt, dieser Text soll zum Herr Jesus führen. Sie soll den Menschen klar machen, alle diese Probleme werden blitzschnell gelöst, wenn du zu ihm gehst. Das ist nichts anderes wie in einer ausführlichen Bildersprache des Matthäus 11, 28 kommt her zu mir, dir mühselig und beladen seid. Er wird dann hier für uns wirklich als Hohepriester tätig werden. Was hier beschrieben wird, es heißt hier, es ist eine junge, rötliche oder rote Kuh. Ich lese uns dazu Hebräer 9, Vers 12 bis 14. Hier wird es ausdrücklich aufgegriffen, und zwar es heißt, denn, wenn da, oder ich lese ab 12, also der Herr Jesus ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, das sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott Gottesdienst darbringen könnt. So heißt es wörtlich. Das heißt, hier sagt die Bibel praktisch, das Blut von Stieren und Böcken, das steht für die erste Vergebung, für die Wiedergeburt, für die Reinigung durch Jesu Blut. Das ist das große Opfer, wenn das vollkommene Opfer für mich plötzlich reell wird, wenn ich gerettet werde. Das ist das Erste. Und das Zweite, das Besprengen mit diesem Reinigungswasser von dieser jungen roten Kuh, das heißt von der dauernden Reinigung. Er sagt, das sind Vorschattungen, aber alles das tut, laut diesem Text, das Blut Jesu Christi. Das Blut des Lammes tut diese zwei Werke. Und jetzt müssen wir begreifen, diesen zweiten Teil, der jetzt hier dargestellt ist. Das heißt, es geht jetzt ausdrücklich um das, was passiert, wenn ein Gläubiger gerettet ist. Er ist wieder geboren. Er ist ein wirkliches Gotteskind. Und jetzt beginnt dieser Wandel auf der Erde. Jetzt beginnt die Beschmutzung der Füße. Was ist zu tun? Was ist mit dieser Reinigung? Ich möchte es schön eins nach dem anderen aufzeige, dass wir es verstehen. Mir ist wichtig, dass wir diese Schattenbilder verstehen. Das Erste, hier ist eine rote junge Kuh. Das hebräische Wort meint wohl eine Ferse. Ich weiß, dass niemand mehr weiß, was eine Ferse ist, außer die Altvorderen. Aber eine Ferse war eine Kuh, die noch nicht gekalbt hat. Das war eine Ferse. Und in der alten Bibelübersetzung findest du noch das Wort Verse. Und genauso wie du der Pfarrer findest, der Pfarrer und die Verse, diese altdeutschen Wörter. Aber das Wort, das hier gemeint ist, das meint eine Kuh, die noch nicht gekalbt hat. Das heißt jungfräulich. Und jetzt kommen wir schon zum Entscheidenden. Die Bibel zeigt jetzt das Opfer. Jetzt zeigt sie uns Aspekte vom Opfer. Genauso, wie sie hier sagt, es muss makellos sein, ohne Gebrecher, es soll eine Ferse sein, eine jungfräuliche Kuh, die noch nicht gekalbt hat. Genau hier kommen die ersten Hinweise auf das gewaltige Opfer am Kreuz vor Golgatha, wo die Bibel sagt von Jesus in 2. Korinther 5, 21, er, der von keiner Sünde wusste, der vollkommen makellos war, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Er wurde nicht gezeugt vom Mann, sondern durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau. Das sind die großen Eckpfeiler der Erlösung. Die haben wir hier durch die Verse und durch diese makellose rote Kuh. Das nächste, was wir hier haben, die Bibel sagt, sie soll nie ein Joch auf sich gehabt haben. Der Herr Jesus hatte nie, auch zu Lebzeiten, als er Mensch wurde, das Joch des Gesetzes als Verurteilter auf sich. Er hatte das Joch, das jeder von uns hat, das ins Gesetz, nämlich zum Tode verurteilt. Das hat er nicht, weil er keine Sünde hatte. Er war rein, sondern er hat nachher dieses Urteil, das uns betrifft, das Joch des Gesetzes, nämlich dass er das Gesetz erfüllt, vollständig freiwillig auf sich genommen. Und das sehen wir in Galater 4, wo die Bibel das einfach erklärt, wie dieser Heilsplan Gottes zustande kam. Vers 4, lest zu Marker 4, 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das heißt, er zeigt hier letztendlich, dass der Herr Jesus dieses Joch nicht hatte, sondern freiwillig unter dieses Joch ging, aber er war nicht verurteilt. Er hat die Sünde erst am Kreuz von Golgatha getragen. Er hat das Urteil erst am Kreuz von Golgatha auf sich geladen. Vorher war er vollkommen rein. Also er war, so wie es hier beschrieben wird, er war makellos. Er war wie diese Verse absolut vor der Jungfrau geboren. Er war vollkommen rein. Und er hat hier letztendlich dann das Joch nicht gehabt per Natur, sondern hat es freiwillig auf sich genommen. Und die Schrift sagt hier, praktisch, der Priester geht hin, hier natürlich im Schattenbild, der Priester und das Opfer ist im Neuen Testament gleich. Der Priester, der das Opfer bringt, ist der Herr Jesus und das Opfer ist, dass er sich selber hingibt. Hier natürlich in der Schattenbildlichkeit in Einzelteilen beschrieben, aber in Wirklichkeit ist er auch Eleazar, der das Opfer bringt. Jetzt wird das erklärt. Er sagt, und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und dort soll man sie vor seinen Augen schächten. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen und ungeheuren Tatsache. Und zwar, das ist schon interessant, wenn man das sieht, es heißt hier, er soll sie vor das Lager hinausführen. Jetzt müssen wir unterteilen. Die Bibel hat immer logische, glasklare Anweisungen. Die Bibel ist ein logisches, glasklar von Gott inspiriertes Buch. Und sie sagt hier, dabei muss ich sagen, wenn die Leute sagen, die Bibel ist unlogisch, muss ich sagen, nee, euer Verstand ist nicht erleuchtet. Das ist das Problem. Sondern wenn der Verstand durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, dann ist das kein Problem. Hebräer 9, Vers 11 zeigt zum Beispiel, dass mit dem Opfer zwei Dinge zu geschehen hatten. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, klare Aussage, der Erlöser, der hohe Priester, der Herr Jesus selber, geht mit seinem Blut ins innerste Heiligtum ein. Wir wissen ja, was passiert ist. Er legt das Blut auf den Sühnedeckel und der Sühnedeckel deckt die 10 Gebote, diese Bundestafeln zu. Auf dieser Stelle dann, sagt die Bibel, redet Gott zu uns durch Jesus, durch sein Opfer. Auf diesem Ort ist die Herrlichkeit der Wolke, der Schechina, die Fülle des Heiligen Geistes. Und auf diesem Deckel letztendlich ist der einzige Ort, wo man Gott begegnen kann. Schattenbildlich, groß dargestellt von der Bibel, nur Heil in Christus. Und jetzt haben wir hier die Aussage, er sagt, das Blut des Opfers muss ins Heiligtum. Das ist mal Tatsache, es musste ins Heiligtum gebracht werden. Jetzt haben wir aber, wenn man weitergeht und uns das anguckt, Hebräer 13, 11, dort heißt es, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Das ist unser 4. Mose 19. Außerhalb des Lagers wird auch dieser Opferakt vollzogen, wird diese Kuh letztendlich verbrannt und dieses Reinigungswasser hergestellt. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Warum? Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Die Bibel sagt ganz klar, das Opfer muss außerhalb des Tores verbrannt werden und muss außerhalb des Tores praktisch entsorgt werden, aber das Blut selber soll hinein. Und das ist auch der Grund, warum hier schattenbildlich angedeutet die Bibel zeigt, der Herr Jesus musste außerhalb des Lagers. Warum musste er außerhalb des Lagers? Das ist einfach. Die Bibel sagt, wenn jemand unrein ist, wenn er den Aussatz an sich hat, nämlich der Aussatz der Sünde, dann muss er rufen, unrein, und er muss außer dem Lager entfernt werden. Und weil der Herr Jesus die Sünde dieser Welt, die ganze Unreinheit, der ganze Dreck der Sünde auf sich genommen hat, musste er vors Lager. Das war mosaisches Gesetz. Was Jesus getan hat, im Kreuz vor Golgatha, ist die perfekte Erfüllung aller mosaischen Gesetzesvorschriften über Erlösung. Er geht hinaus vor das Tor, er geht hinaus vom Lager, genauso wie es vorgeschrieben ist, trägt die Sünde, weil er in dem Moment die Sünde auf sich hat, die ganze Unreinheit hat, drum muss er vors Lager. So hätte er in Jerusalem, hätte er im Tempel das Opfer bringen können, aber in dem Moment geht es nicht, weil er den alttestamentlichen Opferdienst vollständig erfüllt, drum musste er vors Lager. Nochmals, das Blut muss ins Heiligtum, aber das Opfer wird verbrannt vor dem Lager. Gleichzeitig natürlich das Ausstoßen von den Menschen. Sünde trennt vor Gott. Das war die dunkelste Stunde, als in der sechsten Stunde die Finsternis über Golgatha kam und der Herr Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das erste Mal nach, das kannst du ja nicht zählen, Ewigkeiten, ist ja Mehrzahl, Millionen von Jahren für unser Hirn. Wir können es nicht fassen, weil Ewigkeit letztendlich auch gleichzeitig Unendlichkeit bedeutet. Also eine Präexistenz in der herrlichsten Gegenwart mit Gott, dem Vater, und dann plötzlich zerbrochen. Am Kreuz von Golgatha, von der 6. bis zur 9. Stunde zerbrochen. Das geschah vorm Lager. Und der Herr Jesus musste vors Lager, um dieses Opfer zu bringen. Und die Offenbarung sagt drum auch, wo sie ihn anbetet, in Offenbarung 5, für dieses gewaltige Opfer, ich lese uns zwei Verse aus Offenbarung 5, der 6. und der 9. Vers. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Also auch im Himmel wird der Herr Jesus immer wieder dargestellt und dann gebetet, dass er sich hat schlachten lassen als dieses Opfer. Und dann Vers 9, und jetzt heißt hier die schwere Anbetung. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das heißt, hier geht die Bibel hin und sagt, du bist würdig, weil du dich hast schlachten lassen. Und das, was man hier mit der roten Kuh sieht, ist nichts anderes wie ein Teilaspekt dieses großen Opfers am Kreuz von Golgatha. Das ist ein kleiner Ausschnitt dieses Opfers, schattenbildlich dargestellt. Und darum haben wir hier alle Dinge, die notwendig sind von der Bibel her. Wir haben den Makellosen, wir haben den Reinen, wir haben den von der Jungfrau Geborenen, wir haben den, der kein Joch hatte, der selber rein war, aber das Joch auf sich nimmt. Wir haben hier letztendlich den, der vom Lager das Opfer bringt. Das Blut letztendlich wird hier, ich sag's mal hart, wiederum stellvertretend, furchtbar, unter furchtbaren Bedingungen vergossen. Opfer schächten ist immer eine relativ harte Art des Tötens. Wenn wir dann weitergehen in unserem Text, wir sehen also, wie hier Gott systematisch ein Opfer vorbereitet, und zwar ein Reinigungsmittel. In Hebräer 9,11 haben wir ja vorher gelesen, dass es nicht ohne Blut geht. Wir sehen hier, wie Eleazar, der Priester, das Blut nimmt und es wieder gegen die Stiftshütte springt. Es ist immer so, die Versöhnung geschieht letztendlich Gott gegenüber. Drum springt er das Blut gegenüber der Stiftshütte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Schuld, selbst wenn sie gegen Menschen ist, ist immer zuerst gegen Gott. Und aus dem Grund müssen wir immer Gott gegenüber entsündigt werden. Wir müssen entsündigt werden Gott gegenüber. Das heißt, wir brauchen diese Reinheit vor Gott, nicht vor uns. Das ist keine menschliche Sache, sondern eine göttliche Sache, wo Gott selber letztendlich diese Reinheit auch fordert. Wenn man jetzt den 5. Vers sieht, dann sieht man, dass diese junge Kuh, nachdem sie letztendlich auch getötet wurde, nachdem sie geschächtet wurde, dass sie verbrannt wird. Und Feuer ist immer ein Gericht. Feuer steht in der Bibel für Gericht. Römer 8, Vers 3. Ich lese jetzt mal nach der alten Version, da ist ein bisschen dramatischer Ausdruck, da, also zumindest das eine Wort, da heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der Gleichgestalt wie das Fleisch, der Sünde, um der Sünde willen und um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, halt, Entschuldigung, und die Sünde im Fleisch verurteilte, um damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns zu erfüllen. Und zwar, das ist der entscheidende Punkt. Er sagt hier letztendlich, er hat sein Sohn verurteilt. Das altdeutsche Wort für die Verurteilung ist Verdammnis. Das heißt, er hat die Sünde im Fleisch verdammt, in der Person Jesu am Kreuz von Golgatha. Da ging das Gericht über die Sünde, ging übers Kreuz in einer furchtbaren Art und Weise. Und hier haben wir dann die Tatsache, dass der Jesus am Kreuz von Golgatha dieses ganze Gericht getragen hat. Lest Jesaja 53, wo beschrieben wird, dass der letztendlich rein unschuldig war, für uns letztendlich diese Schuld getragen hat, dass wir wieder rein sind. Das heißt, drum wird das Opfer verbrannt. Das ist genau dasselbe. Hier wird letztendlich angezeigt, der Herr Jesus muss die Strafe, muss das Gericht tragen, dass wir es nicht mehr müssen. Drum wurde hier verbrannt. Und dann heißt es im 6. Vers, und der Priester soll Zedernholz, Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und zwar hier haben wir jetzt den entscheidenden Punkt. Hier kommen diese Stoffe. Ich möchte mal jetzt einen rausgreifen, zum Beispiel das Karmesin. Jesaja 1, Vers 18. Schon wichtiger Vers. Dort heißt es, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Das heißt, wir haben hier ein Bild, ein Schattenbild auf die Reinigung von Sünden. Und zwar hier, dieses Karmesin zeigt, blutrote Sünder müssen gereinigt werden, weiß. Und er sagt hier, du wirst weiß werden, wenn du dich reinigen lässt. Und das Nächste, was hier ist, ist Isop. Und wenn man Psalm 51 sieht, Vers 9, dann heißt es, entzündige mich mit Isop. Und Isop war dieser Stoff, sieht eigentlich interessant aus, sieht eher aus wie Kamille. Ich habe mich gewundert, wie Isop aussieht. Das sieht gar nicht so, sieht seltsam aus. Aber dieser Isop war das Büschel. Und zwar, ich habe jetzt einmal gelesen im Buch, dass es scheinbar daher kommt, dass mit Isop, wenn man da Blut dran tut, dass es nicht gerinnt. Es hat einen chemischen Hintergrund gehabt, warum Gott Isop befohlen hat. Da sieht man, wie Gott nichts aus Zufall tut. Und dieser Isop wurde in das Blut, auch bei 2. Mose 12, des Passahlammes getaucht. Und mit diesem Blut wurde die Pfosten bestrichen und durch dieses Blut wurde Israel gerettet. Das heißt, Isop steht für völlige Errettung durch Jesu Blut. Und das sieht man hier. Hier sieht man jetzt vorgeschattet, dass das Blut mich reinmacht vor Sünde und dass das Blut mich vollständig errettet. Jetzt wird das Reinigungswasser hergestellt. Das heißt, das ist das, was dauernd letztendlich passieren soll. Das heißt, durch diesen Akt, durch dieses gewaltige Opfer, ist ein Reinigungsmittel auch neutestamentlich entstanden. Und wir kennen die Stelle alle, 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, die Bibel lehrt, dass das Blut Jesu Christi von diesem Opfer jetzt hier vorgeschattet, die ganze Zeit die Gläubigen reinigt, auch wenn sie es nicht merken. Das ist das Brutale. Die Bibel sagt dann in Vers 9, wenn du deine Sünde hast, die in dein Bewusstsein tritt, dann musst du von dieser Sünde durch Bekenntnis vor Gott gereinigt werden. Aber es gibt Sünde, Geschwister, die merkt ihr doch nicht, ich doch auch nicht. Das heißt, wir sind so sündeverderbt, dass Gott anordnet, dass wir im Lichte wandeln sollen. Solange wir mit Gott in Ordnung sind und im Lichte wandeln, reinigt uns das Blut Jesu Christi unendlich die ganze Zeit. Ich will gar nicht wissen, was die ganze Zeit gereinigt werden muss. Das heißt, da ist dauernd ein Ausfluss von diesem Fleisch da, unbewusst, auch wenn du in dieser Welt lebst, dass eine dauernde Reinigung passiert, dass die Gemeinschaft aufrechterhalten wird. Kommst dann zu einer Sünde, die in mein Bewusstsein tritt, dann habe ich sie zu bekennen und wiederum macht das Blut mich rein von aller Sünde. Aber hier ist die Dauerreinigung gemeint, die ganze Zeit passiert, die Gott will. Und wenn ein Gläubiger mal so weit ist, dass er glaubt, dass er diese Reinigung nicht mehr braucht, dann ist es passiert. Dann ist er im Prinzip schon verkauft. Ich hatte mal eine Phase, wo ich nur bestimmte Erlebnisse nachgesprungen bin, statt mich um das Wesentliche zu kümmern. Prompt bin ich gescheitert. Das heißt, wir müssen lernen, was die Bibel hier drüber sagt, dass die Reinigung ein Dauerzustand ist, der auch das Wirken des Heiligen Geistes bedingt. Man kann nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben, wenn nicht die Reinigung dauernd geschieht. Weil, wenn ihr die alttestamentliche Opfervorschrift euch anseht, dann seht ihr etwas. Das Öl, der Heilige Geist, 3. Mose 14, 3. Mose 16, das Öl, der Heilige Geist, kam nur dorthin,
wo vorher das Blut war. Das ist der entscheidende Punkt. Der Heilige Geist nimmt nur die Teile meines Herzens in Beschlag, wo gereinigt sind durch Jesu Blut. Das ist auch der Grund, warum ich dauernd diese Reinigung brauche. Ich kann nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben, ohne dass dauernd die Reinigung geschieht. Und darum dieses Reinigungswasser. Wir finden das übrigens wieder, ganz versteckt, in Hebräer 10, in dieser großen Bibelstelle über die den Eingang Jesu und unseren Zugang zum Allerheiligsten. Dort heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und da haben wir gesagt, das ist Taufe, das ist nicht Taufe. Hier hast du das Reinigungswasser. Hier hast du 4. Mose 19. Hier hast du dieses gewaltige Reinigungsmittel, das ein Teil des Opfers darstellt. Und hier haben wir wieder genau das Gleiche. Zugang durch Jesu Blut einmalig, praktisch, um mich zu erretten, und dann die dauernde Reinigung, unter anderem durch die Besprengung mit diesem Reinigungswasser. Zwei Seiten der Erlösung. Einmal die gewaltige Vergebung der Sünde, eine vollständige Reinigung, eine Wiedergeburt, ein Versetzen in den Leib Jesu Christi hinein, ein neuer Zustand, mein Leib ist verborgen mit Christus in Gott, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes, und parallel dazu ein Auseinandersetzen mit dem Alltag. Das ist dann Praxis. Das Reinigungswasser hat mit der Praxis zu tun. Ich möchte nachher gleich was dazu sagen, wie es abläuft. Und zwar mit der Reinigung, mit der Beschmutzung, die täglich geschieht. Hier geht es um den täglichen Schmutz, nicht um Errettung. Rettung ist geschehen durchs Blut Jesu, durchs Passahlamm, durch die Wiedergeburt. Aber die tägliche Reinigung, dass ich nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, dass ich Gott dienen kann, dass ich die Stimme Gottes höre, dass die Gabe, die Gott mir gegeben hat, dass die wirken, dass überhaupt alles zum Ausbruch kommt, dass Gott tun kann, dass diese geistlichen Dinge passieren, so wie in Korinther 12 ja nicht die Charismen drüber steht, die Geistesgaben, sondern die Pneumatikon, die geistlichen Dinge, das ist viel mehr wie Geistesgaben. Das ist eine ungeheure Palette und Breite von geistlichen Wirkungen des Heiligen Geistes. Und die meisten Gläubigen haben immer bloß ein ganz kleines Segment, wo sie sehen. In Wirklichkeit ist die Wirkung des Heiligen Geistes ungeheuer in der Gemeinde. Und dass das geschehen kann, brauche ich dieses Reinigungswasser. Ich möchte es aber Schritt für Schritt tun. Hier haben wir etwas. Wann brauche ich das Wasser? Jetzt könnte ich sagen, ja, wenn ich gesündigt habe, aber es geht viel tiefer. Geschwister, und hier kommt eine ungeheure Verantwortung. In den Texten steht nämlich, dass er ausgerottet werden soll aus der Gemeinde. Und es steht, dass er das Haus beschmutzt. Und das Haus ist die Gemeinde. Das heißt, es geht bei diesem Reinigungswasser auch nicht nur um mein Herz, sondern es geht auch um das Haus Gottes, um die Gemeinde Jesu Christi. 2. Korinther 12, Vers 20. 1. Korintherbrief ist eine relativ deutliche und unzweideutige Abrechnung mit einer fleischlichen, von der Irrlehre zerfressene, vom Fleisch und von der Sünde gezeichnete Gemeinde Korinth. 2. Korinther ist ein ganz anderes Buch. Es ist die seelsorgerliche Auseinandersetzung mit Menschen, die begonnen haben, Buße zu tun. Da siehst du, wie Paulus als der Lehrer der Heide die Milde und die Lindigkeit Jesu Christi in eine Gemeinde hineinbringt. Der 2. Korintherbrief ist der seelsorgerlichste Brief der ganzen Bibel. Er ist Balsam für die Wunde, die von der Sünde geschlagen wurden. Und trotzdem am Schluss, ganz am Schluss, geht er nochmal hin und sagt, aber, ich lese ab Vers 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünschtet. Es könnten Streitigkeiten unter euch sein, Eifersüchteleien, Wutausbrüche, Rechthabereien, Verleumdungen, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Da denkt man immer sexuell. Wenn man es aber im Zusammenhang liest, sieht man, dass es nicht gemeint ist. Das ist nämlich der zweite Teil. Wegen der Unreinheit und der Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Das heißt, er sagt hier, die Folge davon ist, dass man in den anderen Dingen nicht sauber ist. Aber das Entscheidende ist das Erste, nicht das Zweite. Ihr begreift, die Wurzel ist die Unreinheit. Die Wurzel ist das, dass Sünde da ist, die nicht gereinigt ist, das ist Unreinheit. Sünde, die nicht gereinigt ist, das ist Unreinheit. Und das meint er hier und sagt, dass Paulus trauern muss, weil diese Gemeinde, die jetzt einen geistlichen Aufbruch erlebt, im 2. Korintherbrief, die seelsorgerlich gepackt werden kann vor Gott, wieder zurechtgebracht werden kann, dass hier etwas übrig bleibt, wo sie nicht Buße getan haben und das Reinigungswasser nicht akzeptiert haben. Sie haben sich nicht reinigen lassen. Und wir sehen ja in unserem Text, in dem 4. Mose 19, wie er jetzt ganz praktische Erwiesungen gibt und sagt, wenn das und das passiert, lass dich reinigen durchs Reinigungswasser. Wenn du einen Toten berührst, wenn du in Sünde fällst, das ist gemeint, wenn hier Dinge passieren, lass dich reinigen. Wenn du dich nicht reinigst, wird es schwierig, sagt er ganz klar. Was hier auch noch wichtig ist, wenn wir dann ab Vers 17 uns das nochmal ansehen. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zu entzündigen Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Das lebendige Wasser, wir haben ja vorher gelesen in Hebräer 9, dass der Herr Jesus sich durch den lebendigen Geist im Heiligen Geist geopfert hat im Kreuz von Golgatha. Und jetzt kommen wir zu einer ganz zentralen Wahrheit der Schrift. Dass die Gemeinde letztendlich durch das Wirken des Heiligen Geistes innere bestimmte Reinheit auch gehalten werden sollte. Hebräer 12, 15 zeigt es auch nochmals. Das heißt, der Heilige Geist sorgt immer dafür, dass das Reinigungswasser im Mittelpunkt steht, dass die Gläubige das versteht und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Das ist genau unser Thema. Man lässt sich nicht reinigen, man versäumt die Gnade Gottes, da passiert etwas. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau und so weiter. Und zwar hier sagt Bibel ganz einfach, durch das Nicht-Gereinigt-Sein eines einzelnen Gläubigen wird, ob man will oder nicht, eine Gemeinde beschmutzt. Das heißt, wenn ich mein Spielchen treibe in meinem Herzen, meine Bösartigkeit, wenn ich beleidigt bin, wenn ich bös bin, wenn ich Unreinheit treibe, wenn ich letztendlich Sünde dulde, wenn ich in Lauheit halbherzig Gott nachwandle, wenn ich afterrede, wenn ich dauernd das alles hervorbringe, was das Fleisch letztendlich ausmacht, dann werde ich, ob ich will oder nicht, das ist traurig, dann sagt hier der Schreiber vom Hebräerbrief, ich werde eine bittere Wurzel erzeugen. Also es gibt Bitterkeit untereinander und ich werde die Gemeinde beschmutzen. Und das ist genau das, was in dem 4. Mose 19 beschrieben ist. Wir sind Glieder im Leib des Christus. Wisst ihr, wie sich die Glieder in einer Ortsgemeinde sammeln? Das ist ja nur ein äußerer Ausdruck von dem, was innerlich schon lange geschieht. Aber im Prinzip habe ich ja Gemeinschaft mit jedem Gläubigen, der wiedergeboren ist, auch in dieser Stadt, in dieser Umgebung, auf der ganzen Welt. Das heißt, und diese Gemeinschaft wird beschmutzt. Die Gemeinschaft des Leibes. Ich beschmutze Gläubige. Ich animiere sie, darf ich das Wort einmal so benutzen, Ehrführungszeichen, dass sie auch fleischlich werden. Das ist nämlich sündhaft, teuflisch, dass ich andere dazu reize, dass sie auch fleischlich werden, auch giftig werden, auch bös werden. Das ist doch der ganze Grund, warum Paulus zu Timotheus geht und sagt, Timotheus, sei ein Vorbild der Heiligen. 1. Timotheus 4, 12. Und da bringt er den ganzen Katalog und sagt, sei ein Vorbild, mach du es vor, damit es so nicht macht. Leb du in der Reinigung, leb du hier in der Heiligung, leb du in dem, dass du ein Vorbild bist für die anderen. Das darf man nicht vergessen. Es ist keine Privatsache. Geschwister, man hört es nicht gern. Und hier schaut die Grenze ganz, ganz dünn. Ich weiß, dass es viele Sekten, viele entgleiste Missionswerke missbraucht haben, indem sie das ausgenutzt haben für ihre üble Machenschaften. Aber trotzdem ist in dem Moment, wenn ein Gläubiger sich bekehrt, wenn er wiedergeboren wird, hat er kein Privatleben in dem Sinne mehr. Alles, was er tut, wirkt auf die Gemeinde, wirkt aufs Reich Gottes, wirkt auf den Leib Jesu Christi. Und das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Was ich tue, hat eine Wirkung. Ich stehe vor Gott, ich bin Gott verantwortlich. Aber das, was ich tue, hat eine Wirkung auf Dritte. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Und darum brauche ich das dauernde Reinigungswasser. Und das lebendige Wasser wird hier letztendlich erwähnt über mein Gefäß. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass der Heilige Geist bei mir wirkt und dass mein Herz offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist den Finger drauflegt, dann habe ich dafür zu sorgen, dass das Reinigungswasser fließt. Dann muss ich Buße tun, muss ich gucken, dass Reinigung geschieht und dass ich mit Menschen und Gott in Ordnung bin. Und wenn ich das nicht tue, werden zwei Dinge passieren. Ich selber werde, wie es 4. Mose 19 sagt, ich werde selber das Gericht Gottes auf mich ziehen und wenn es nicht aufgehoben wird, irgendwann ausgerottet werde. Und das Zweite, was hier die Bibel sagt, ich werde Dritte beschmutzen, ob ich das will oder nicht. Jetzt sage ich es mal hart, welcher normal denkende Gläubige will denn sowas? Keiner. Also müssen wir hingehen und müssen sagen, also gut, dann ist wohl der Plan Gottes für mich als einfacher Gläubiger, ist wohl der Plan Gottes, die Reinigung durch dieses Reinigungswasser, dass ich dauernd meine Füße wasche, wie in Petrus in Johannes 13. Dass ich dauernd im Prozess der Reinigung bin. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 ist dann tatsächlich einer der wichtigsten Verse in der Bibel. Dass ich dauernd im Lichte wandle, dauernd gereinigt bin, dass nämlich die Gemeinschaft funktioniert. Dass keine Betrübung passiert, keine bittere Wurzel kommt. Dass ich niemand anstecke, dass ich selber mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann. Wisst ihr, alte Brüder haben immer gesagt, mir hat der Spruch gefallen, das sage ich ganz ehrlich. Sie haben immer gesagt, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Wer letztendlich das Feuer des Heiligen Geistes erlebt hat, eine tiefgründige Reinigung, eine tiefgründige Erfüllung mit dem Heiligen Geist und vorwärts ging Gott zu dienen, dann gefällt es im Rauch wirklich nicht. Wisst ihr, was passiert bei Rauch? Das ist unangenehm, die Augen brennen, der Blick wird getrübt, man hüstelt. Niemand hat was davor. Wärme ist auch keine da, wenn das Feuer schon runtergebrannt ist. Das heißt, es geht darum, dass die Wirkung des Heiligen Geistes erhalten bleibt. Dass mein Herz ein Kanal ist und dass diese Verbindung zum Rebstock Jesus Christus, dass meine Gliedschaft im Leib Jesu Christi rein ist, dass der Geist fließen kann, dass etwas passiert. Und wenn das passiert, dann letztendlich, dann haben wir was Ungeheures. Dann haben wir die Vollwirkung, dann haben wir die Herrlichkeit, dann haben wir die Schechina, dann haben wir die Wolke- und Feuersäule wieder in unserer Mitte. Und das ist ganz wichtig. Wenn man das sieht, das Isop wird hier wieder genannt. Ein reiner Mann nehme diesen Isop. Und ich möchte einfach bitte, lest nochmals Psalm 51, lest 2. Mose 12, 22. Die Stelle, wo nochmals klar hervorgeht. Isop steht immer für Blut. Und Blut steht hier immer fürs Blut Jesu Christi. Das heißt, er sagt hier nochmals, geh zum Blut. Und jetzt kommt eigentlich mit eine der herrlichsten Stelle in Vers 19, wo es heißt, und der Reine soll den Unreinen besprengen. Am dritten und, interessant, am siebten Tag. Es ist mir aufgefallen, dass auch bei solchen Dingen manchmal nicht auf einmal geht, sondern dass man manchmal nacharbeiten muss, dass manchmal bei der ersten, wenn man Buße tut und vor Gott es bringt und das Reinigungswasser über sich ergießen lässt, dass man das erste Mal gar nicht in die ganze Tiefe kommt, weil die Sünde so dreckig und so vordergründig ist. Und oft, geht mir auch so, oft noch einen Tag danach oder später, plötzlich merke ich, Mensch, da ist nochmals was. Da war nochmals was. Und dann gehe ich hin und sage, Herr, auch das muss weg. Bis in der letzten Tiefe des Herzens, sagen wir, ausgeräumt ist und bis der letzte Winkel des Herzens gereinigt ist durch das Reinigungswasser und der Geist sich ergießt und dann ist es da. Und dann versteht man auch, wenn man an die Stelle kommt, wenn man dann das nächste Mal von der roten jungen Kuh liest, dann freut man sich und sagt, das ist es, was Gott mir gegeben hat. Neutestamentlich, die dauernde Reinigung. Wenn man dann den Petrus liest, Entschuldigung, ich möchte ja nicht profan sein, aber ihr schon manchmal denkt, der gleiche Narr bin ich auch manchmal. Du sagst, hier hast du doch die große Reinigung und da sagen, nee, die Füße, der Herr sagt, nein, die Füße sind das Problem. Das ist es. Die Füße. Die Berührung mit der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn die Hektik beginnt, wenn draußen die Hektik ist in der Welt, seid ihr dann immer kontrolliert? Ist dann immer alles lieblich im Heiligen Geist? Erzählt mir ja nicht. Glaubt kein Mensch. Außer denn, ihr habt anders Fleisch wie ich, dann können wir gern tauschen, aber das meine ich so. Wisst ihr, da kommt einfach was und Gott blockt es durch das Reinigungsopfer. Das ist so einfach. Wenn man das begreift, jetzt versteht man plötzlich, selbst im Hebräer wird darauf hingewiesen und sagt, und die Reinigung durch dieses Reinigungswasser mit der roten Kuh, so herrlich das war, ist ein Nichts, ein Schatten, ein Abklatsch, darf ich es mal so deutlich sagen, ein Abklatsch im Gegensatz zu der echten Wirkung des Blutes Jesu Christi, das gewaltig bis in den letzten Zipfel der Seele und des Geistes Reinigung wirkt und so garantiert, dass der Heilige Geist mein Herz neu erfasst und letztendlich erfüllt. Der Reine soll den Unreiner besprengen. Wir haben vorher gelesen, vom Unreiner kann kein Reiner kommen. Von Adam kann nichts Gutes kommen. Aber wenn Jesus kommt, wenn der Christus kommt, dann kommt plötzlich das Gute. Dann kommt plötzlich die Reinigung. Er, der Reine, kann das, was Adam kaputt gemacht hat, wieder herbeiführen, nämlich die tiefe Reinigung durch Jesu Blut und damit die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und das ist ein Opfer, das einmalig war, unwiederholbar und nicht wiederholt werden kann. Das im Himmel vom Herrn Jesus einmal vollzogen wurde in der Stiftshütte auf dieser Sühneplatte. Dort wurde es einmal vollzogen und für alle Ewigkeit gilt das Blut. Der wird angebetet in alle Ewigkeit für dieses große, vollkommene Opfer. 20. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, was ist das? Wer sich nicht entsündigen will. Das heißt, wenn ein Gläubiger sich nachhaltig weigert, das Reinigungsopfer Jesu Christi zu akzeptieren, wenn ein Gläubiger letztendlich nicht will, dann wird es schwierig. In Hebräer 10, 26 steht, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die volle Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Schlachtopfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Dass da nicht um den irdischen Tod geht, sieht man dahinter. Sagt nämlich, unter dem Gesetz musst du sterben, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was dir dann blüht. Das heißt, die Bibel geht hier an die Gläubigen relativ hart ran. Der Hebräerbrief ist für Gläubige geschrieben. Es gibt keine Judenchristen und keine Heidenchristen, sondern es gibt bloß Gläubige oder Nichtgläubige, Glieder im Leib Christi oder nicht. Es sind nur Aspekte, wo eine Zielgruppe unter ihrem Hintergrund her beschrieben wird und angeschrieben wird, aber das gleiche Heil, das gleiche Evangelium. Und das sagt die Bibel. Es ist gefährlich, es ist tödlich, wenn man hier die Reinigung verwirft. Und so herrlich das für Israel war. Müsst ihr euch vorstellen, da ist irgendjemand was passiert, er hat ja gewusst, für die großen Dinge, das große Opfer, das ist passiert. Er konnte den Pfarrer bringen, konnte ihn auf den Altar legen. Aber für den Alltag, ihr müsst etwas euch vergegenwärtigen. Die Juden mussten jedes Mal warten bis zum nächsten Yom Kippur, dass die Grundreinigung geschah. Immer ein Jahr. Und was war dazwischen? Elend. Aber hier genau dazwischen. Frag ich, für die Dinge des Alltags, für die Sache, wo man vielleicht gar nicht so ernst nimmt, da ist das große Opfer, das große Reinigungsopfer, das große Reinigungswasser, diese rote Kuh, was für ein Teil des Blutes Jesu Christi steht, das mich für diese Dinge reinigt. Wenn man das begreift, dann kriegt man plötzlich ein freies Herz, dann kriegt man plötzlich Hoffnung, dann kann ich scheinbar meinen Alltag trotzdem bewältigen. Dann packe ich es trotzdem. Dann gibt es Hoffnung für die Gläubiger, dass man nicht untergehen muss in seiner Charakterschwäche, in seinem Elend, in den Dingen, die einem immer wieder passieren. Zu mir kommen Leute und sagen, mir passiert das immer wieder. Ich weiß, dass der Herr vergibt. Ich weiß das alles. Aber es kann doch nicht mehr sein, dass der Herr immer noch vergibt. Das ist mir schon wieder passiert. Ich sage, doch. Solange du nicht mutwillig sündigst, sondern solange du von der Sünde überrollt wirst, solange du gegen die Sünde kämpfst, solange du das hier letztendlich einen klaren Weg gehst, wird der Herr dir das immer wieder vergeben. Dazu ist das Reinigungswasser da. Natürlich will der Herr die Befreiung durch das Opfer, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber auch für das Schwache ist hier ungeheure Hoffnung, weil nämlich hier eine Tür ist zu einer herrlichen Wahrheit, nämlich die Reinigung durch dieses Reinigungswasser, die Reinigung durch Jesu Blut für die Dinge, die bei Petrus beschrieben werden mit dem Beschmutzen der Füße. Ich möchte noch zwei Stellen lesen zum Schluss. 1. Johannes 3, 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, das heißt auf den Herr Jesus, reinigt sich, gleich wie er auch reinigt. Jetzt sagt er hier, das ist entscheidend. So wie er reinigt, musst du gereinigt werden. Er sagt, der Normalzustand des Gläubigen ist, dass er sich so reinigt, wie der Herr Jesus rein war. Ist der Normalzustand, dass er das Reinigungswasser dauernd benutzt. Und dann fließt der Heilige Geist. Aber jetzt kommt ein Problem. Ich möchte mit dem Problem schließen in Lukas 17, 11 bis 19. Hier haben wir Leute, die vom Aussatz gereinigt wurden. Das heißt hier, es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegnete ihm 10 aussätzige Männer. 10 ist die Zahl der Verantwortung. 5 Finger. 5 ist die Zahl der Gnade und das zweite dazu ist die Zahl der Verantwortung. 5 plus 5, 10 ist in der Symbolsprache die Zahl der Verantwortung. Das heißt, hier sieht man Verantwortung. Darum haben wir auch 10 Finger. Wir wissen, was wir mit unseren Händen tun. Für das sind wir verantwortlich. Und zwar, er sagt hier, es sind 10 Männer, aussätzig, alle von der Sünde zerfressen, bildlich gesprochen, die von ferne stehen blieben. Sie sind ferne von Gott, sie sind getrennt. Sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Sobald sie im Glauben handelt, werden sie rein vom Aussatz. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Erst wenn ein Gläubiger in der Tiefe versteht, dass das Opfer 2 Aspekte hat, meine ewige Errettung, die geschieht durch Jesu Blut im Akt der Wiedergeburt, die nicht wiederholt werden kann. Und das Zweite, die dauernde Reinigung eines Wiedergeborenen, der dann den Weg dem Lamme nachgeht, dass das etwas Entscheidendes ist. Und hier sagt er ganz klar, von denen, die gereinigt wurden, war nur einer da, der bereit war, letztendlich zu danken. Und wenn ein Gläubiger das begreift, dann wird er, wenn er in 4. Mose 19 kommt, wird sein Herz mit Verdankbarkeit glühen. Sage ich, danke dir, dass wie beim Petrus die Füße gewaschen werden mussten, bei mir alles, was durch diese Welt beschmutzt wird, was durch meinen Charakter beschmutzt wird, durch mein Fleisch, dass es gereinigt werden kann, dass du ein Mittel geschaffen hast. Hier war es noch eine Kuh, laut Hebräer, ein Abklatsch im Vergleich zum Blute Jesu Christi. Eine gewaltige Erlösung, die jedes Problem eines Menschen löst. Wenn ein Mensch das begreift, dann kommt er zur Ruhe. Da kommen 2 Dinge, wenn es richtig läuft. Der Willensentschluss, 1. Johannes 3, 3 zu tun, in dieser Reinigung wirklich zu leben. Das Mittel ist da. Der große Erlöser als hohe Priester ist da, um mir zu helfen, um das herbeizuführen. Es ist alles da. Und das Zweite, der Dank für diese große geistliche Tatsache, für diese Wahrheit, für diese Herrlichkeit. Und gleichzeitig als Folge davon, das ist ja gewaltig, das ist nicht nur, dass mein Herz zur Ruhe kommt, sondern gleichzeitig, wo das Blut ist, ist das Öl, beginnt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und so kommt die Dynamik des Heiligen Geistes und die Macht und die Gewalt des lebendigen Gottes in mein Leben hinein. Und dann sieht ein Gläubiger völlig anders aus. Dann passiert Revolution. Dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann ist die Ausstrahlung noch draußen. Dann ist letztendlich Fruchtbarkeit. Und dann folgen wir wirklich dem Lamme, wohin es geht. Und dann habe ich auch keine Sorge für die Endzeit. Gar keine, wenn das geschieht. Ich möchte beten, wenn wir uns erheben zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du uns auch im Alten Testament so detailliert und so ausführlich die viele, viele Schattierungen deiner großen Erlösung zeigst. Dank dir, dass du als wirklicher Mensch für eine Jungfrau geboren wurdest, so wie hier eine Verse war, dass du letztendlich rein warst, ohne Makel, dass du von keiner Sünde wusstest, dass du durch den Heiligen Geist gezeugt wurdest, dass du übernatürlich Mensch geworden bist und dass dein Blut von deiner Gottheit und von deinem Wert her die ganze Menschheit erlösen konnte. Und dass du dieses Blut bereit warst zu vergießen am Kreuz von Golgatha, dieses große, gewaltige Opfer zu bringen. So wie hier die Kuh verbrannt wurde, bist du ins Feuer des Gerichtes gegangen. Hast dein kostbares und teures Blut vergossen, auf das wir rein sind. Und so wie hier ein Reinigungswasser da war, ein Reinigungsmittel, hast du uns dein Blut gegeben, dass wir rein sein dürfen da im Alltag. So wie Petrus die Füße gewaschen wurde, so kannst du uns waschen vor jeder Befleckung des Geistes und des Fleisches zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Gib uns einfach Gnade. Nicht nur 1. Johannes 3 zu praktizieren, wirklich mit einem heiligen Willensentschluss in dieser Reinheit zu leben, sondern auch mit einem dankbaren Herzen dir zu danken für die Herrlichkeiten, die du geschaffen hast durch diese große Erlösung. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.